Ja, wir kommen heute zu dem Kapitel Sacharja 5, aber bevor wir anfangen, möchte ich auch noch mal mit uns beten. Herr Jesus, danke vielmals für den Morgen, danke für die Lieder, die wir haben singen, für das Kapitel, das wir aus deinem Wort haben lesen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du auch mit uns bist, bis ans Ende der Tage, wie es du verheißen hast. Ja, danke, dass du uns auch vorangehst, wie wir es auch gelesen haben, dass wir immer wieder auch lernen dürfen, deinen Fußstapfen zu folgen. Danke jetzt auch für das Kapitel aus deinem Wort, das wir miteinander anschauen können. Danke, dass dein Wort so vollständig ist und dass es ausgewogen ist, auch in den Themen. Danke, dürfen wir dich bitten, um dein Reden zu unseren Herzen, dass wir es annehmen dürfen, so wie es geschrieben steht, dass wir dürfen lernen und auch Frucht bringen in unserem Leben. Amen. Ja, wir stehen in den sogenannten 8 Nachtgesichten von Sacharja. Sacharja erhielt ja diese 8 Visionen in einer Nacht und heute wollen wir das 6. und das 7. Nachtgesicht miteinander betrachten. Und das Thema der Nachtgesichte war es ja, Gottes Volk zu trösten und zu ermutigen für den Tempelbau. Und so war dann der Klang der ersten 5 Nachtgesichte auch wirklich sehr tröstlich. Und im heutigen Text ändert sich das etwas. Es ist eher eine etwas düstere Botschaft. Es geht darum, dass das Böse gerichtet werden muss. Beide Visionen, die wir heute betrachten, sprechen von Fluch und von Gericht. Und dieses Gericht, das geht aller Ermutigung von der zukünftigen Wiederherstellung, auch aller Ermutigung von der Königsherrschaft des Messias voraus. Und deshalb müssen wir das auch anschauen heute. Vielleicht noch kurz zum Zusammenhang, wo wir herkommen. Wir haben in Kapitel 4 die Verheißung gelesen, dass der Tempelbau nicht durch menschliche Kraft, sondern durch den Geist Gottes vollendet wird, durch die Kraft des Geistes. Und durch diese Kraft wird Israel auch in Zukunft wieder zu einem Licht für die Nationen werden. Und so wurde eben Serubabel gestärkt und es ist auch eine Stärkung für uns, wenn wir uns kraftlos fühlen im Dienst. Es ist nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch Gottes Geist. Und in Kapitel 3, das Kapitel vorher, haben wir gesehen, wie der geistliche Führer, Jeschua, gestärkt wurde durch die Zusage, dass eben Israel als priesterliche Nation wieder gereinigt wird von der Sünde, dass die Sünde an einem Tag weggenommen wird. Und diesen mutmachenden Botschaften folgt nun Kapitel 5. Und darin geht es um Gericht über die Sünde und über die Gesetzlosigkeit. Also wenn Israel wieder zu einem Licht werden soll, muss es zuerst was tun? Seine Sünde erkennen und ablegen. Und es ist der Geist Gottes, der das bewirkt in Israel und natürlich auch bei uns. Das könnte man auch als Übertragung sagen für unser Leben. Es ist eine wichtige Voraussetzung für jedes Kind Gottes ganz persönlich Sünde und Gesetzlosigkeit zu richten, damit wir von der Sünde gereinigt werden und damit die Kraft des Geistes Gottes wirken kann und letztendlich damit Haus Gottes gebaut werden kann. Das ist so das grobe Thema in Sacharja 5 und wir wollen jetzt diese Nachtgesichte auch anschauen. Wir beginnen mit dem 6. Nachtgesicht. Es steht in Sacharja 5, ich lese die Verse 1 bis 4. Und ich erhob wiederum meine Augen und schaute, und siehe, eine Buchrolle kam geflogen. Und er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe eine fliegende Buchrolle, 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Und er sprach zu mir, das ist der Fluch, der über die Fläche der ganzen Erde ausgeht. Denn jeder Dieb wird weggefegt werden, gemäß dem, was auf dieser Seite der Rolle steht. Und jeder, der falsch schwört, wird weggefegt werden, gemäß dem, was auf jener Seite der Rolle steht. Ich habe ihn ausgehen lassen, spricht der Herr der Heerscharen, damit er eindringe in das Haus des Diebes und in das Haus dessen, der fälschlich bei meinem Namen schwört, und damit er in seinem Haus bleibe und es samt seinem Holzwerk und seinen Steinen verzehre. Soweit das Wort Gottes. Die Verse 1 und 2 beschreiben einfach, was Sacharja gesehen hat Also wieder begann es damit, dass Zacharia seine Augen aufhob und etwas sah. So beginnen 4 der 8 Nachtgesichte mit diesem Aufblicken und Sehen. Und diese Frage, was siehst du, das wurde auch anderen Propheten immer wieder gestellt. Ich habe an Jeremia gedacht oder an Amos. Solche Fragen, das war immer eine Ermutigung oder eine Einladung, ganz genau zu beobachten und dann das Geschehene ganz genau zu beschreiben. Und das ist auch unsere Aufgabe, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, zuerst ganz genau beobachten, was steht da überhaupt. Und nicht vorschnell einfach unsere Erklärung über das Wort stülpen, sondern eben zuerst ganz genau beobachten und dann beschreiben und erst dann auslegen. Das ist eine gute Reihenfolge. Also schauen wir zuerst, was Zacharia sah. Er sah eine überdimensional große fliegende Schriftrolle. Sie musste geöffnet sein, sonst hätte Zacharia ihre Größe ja nicht messen können. Also eine geöffnete Buchrolle. Und das hebräische Wort Megillah, das hier steht, es kommt 4-mal im Alten Testament vor, und zwar 3-mal im Zusammenhang mit Fluch. In Jeremia 36 lesen wir, wie Baruch im Auftrag von Jeremia alle Gerichtsankündigungen in eine Buchrolle schrieb. Wir wissen, was König Joachim damit gemacht hat. Er hat sie Stück für Stück zerschnitten und verbrannt. Dann in Hesekiel 2, fast zur gleichen Zeit, da erhielt Hesekiel eine Buchrolle. Und sie war beschrieben, steht, mit Klagen, mit Seufzern, mit Weherufen. Und Hesekiel musste ja diese Rolle essen und verdauen, also das Wort Gottes verinnerlichen, bevor er es dann weitergeben sollte. Und in Zacharia 5 haben wir gelesen, die Buchrolle mit dem Fluch, der über die Erde ausgehen sollte. Also alle diese Rollen sprechen über Gottes gerechtes Gericht, über die Sünde. Und interessant ist es dann, wenn wir die 4. Stelle über die Buchrolle dazu nehmen. Das schlagen wir auf, das steht in Psalm 40. Psalm 40, die Verse 7 bis 9. Das ist die 4. und letzte Stelle mit diesem hebräischen Wort Megillah, Buchrolle. Hebräer 40, Vers 7 bis 9. Da sagt David: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich: Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Und der Hebräerbrief in Kapitel 10 lehrt uns, dass nicht David diese Worte über sich gesprochen hat, sondern prophetisch auf Christus hin. Also dass Christus diese Worte gesprochen und auch erfüllt hat. Also er hat den Willen und das Gesetz Gottes vollständig gehalten. Und ich habe gedacht, beschreiben diese Verse nicht genau das Problem, die Lösung für das Problem des Fluches, der in den anderen Rollen beschrieben wird. Der Herr Jesus nahm den Fluch auf sich, um uns vom Fluch der Sünde zu befreien. Und er konnte das tun, weil er eben in allem Gottes Wort gehalten hat. Weil er seinen Willen getan hat, haben wir im Psalm 40 gelesen. Dann haben wir noch etwas gelesen über diese Rolle. Wir sind immer noch am Beobachten. Sie kam fliegend. Das kann einerseits bedeuten, dass diese Dinge eben schnell eintreffen werden. Niemand wird sie aufhalten können. Es kann aber auch bedeuten, dass diese Worte vom Himmel kommen, vom Wohnort Gottes her. Im Psalm 119, Vers 89 steht zum Beispiel, auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Eine weitere Beobachtung oder Beschreibung, die Maße der Rolle. 20 Ellen lang, 10 Ellen hoch, eine Elle ist 45 cm lang. Hier ist vermutlich eine Königselle gemeint, die ist noch etwas größer, 52,5 cm. Also können wir sagen, die Buchrolle war gut 10 Meter lang und gut 5 Meter breit. Vielleicht fast so wie die Hälfte dieses Raumes. Also riesig. Normalerweise eine Buchrolle war vielleicht so 30 cm hoch, das war so das übliche Maß. Ich habe gelesen, die Schriften in der Qumran-Höhle, die seien auch etwa diese 30 Zentimeter gewesen. Und dann, ich rechne immer gerne, habe das mal ausgerechnet, auf der Fläche dieser Buchrolle in Sacharja 5 könnte man locker von Hand das ganze Alte Testament aufschreiben. Sogar wenn man sie nur auf einer Seite beschreiben würde. Aber diese Rolle, haben wir gelesen, die war auf beiden Seiten beschriftet. Interessant ist ja auch, ich habe jetzt an das Wort Gottes gedacht, das mache ich auch deshalb, weil die Bibel zur damaligen Zeit eben auf Schriftrollen geschrieben wurde. Sehen wir zum Beispiel in Lukas 4, als der Herr Jesus in der Synagoge vorlas, da las er nicht aus einem Buch, sondern er erhielt da eine Rolle, eine Buchrolle, machte diese auf und dann las er vor die Stelle aus dem Buch Jesaja, aus der Buchrolle Jesaja. Also das waren die Maße, gut 10 mal gut 5 Meter. Und dann ist in solchen Fällen immer interessant, wenn man etwas nachforscht, ob man diese Maße auch sonst noch irgendwo in der Bibel findet. Und tatsächlich, man wird fündig. Ich habe gleich 3 Stellen gefunden mit diesen Maßen, 20 mal 10 Ellen. Erstens, die Vorhalle des Tempels hatte genau diese Maße, 20 mal 10 Ellen. Dann zweitens der Brandopferaltar, der war 20 Ellen lang, 20 Ellen breit und 10 Ellen hoch. Und drittens die Cherubim, die über der Bundeslade wachten, die waren 10 Ellen hoch und 10 Ellen breit und es waren 2 nebeneinander. Das gibt dann auch diese 20 Ellen Länge, 10 Ellen Breite. Und weil eben 2 Cherubim nebeneinander standen, dann ergibt sich die Maße von eben diesen 20 Ellen. Von einem Ende bis zum anderen Ende des Heiligtums, des Allerheiligsten. Und was könnte das bedeuten, dass diese Maße 3-mal im Zusammenhang mit dem Tempel vorkommen? Es waren eben Maße, die bekannt waren vom Wohnort Gottes. Und das deutet doch auch auf die Heiligkeit Gottes hin. Also wir haben gelesen, die Buchrolle beinhaltet den Fluch über die Sünde. Das bedeutet, die Sünde und die Strafe werden gemessen an diesem Wohnort Gottes. Man könnte auch sagen, eben an der Heiligkeit Gottes. Das ist der Maßstab, nach dem der Mensch beurteilt wird. Ja, soweit die Beobachtungen, das, was Sacharja beobachtet hat. Nun kommen wir zur Erklärung des Bildes von der fliegenden Buchrolle. Wir finden sie in den Versen 3 und 4. Da steht, die Buchrolle beinhaltet den Fluch, der über die Fläche der ganzen Erde ausgeht. Also eine bessere Übersetzung wäre vermutlich, wie Luther und Elberfelder das tun, über das ganze Land ausgeht, weil gemeint ist vom Zusammenhang her das Land Israel. Und dieses Wort Fluch, das ist ein Begriff aus der Rechtsprechung, er tritt dann in Kraft, wenn ein Bund oder ein Vertrag gebrochen wird. Und in der Bibel lesen wir erstmals vom Fluch nach dem Sündenfall in 1. Mose 3, da kam dieser Fluch über die ganze Menschheit, dass der Erdboden eben unter den Fluch kam. Und dann kam Kain unter dem Fluch in 1. Mose 4 für seinen ersten Mord. Und später wurde Israel immer wieder dieser Fluch angedroht, wenn es von Gottes Geboten abweichen und sie nicht befolgen würde. Es wurde auch der Segen angeboten, wenn es den Geboten gehorchen würde, aber eben auch der Fluch. Und im Neuen Testament, im Galaterbrief, da lernen wir, dass jeder unter dem Fluch ist, der aus Werken des Gesetzes gerecht vor Gott sein möchte. Weil er dann das ganze Gebot halten müsste und das kann kein Mensch. Und hier an dieser Stelle in Sacharja 5, da ist eben dieser Fluch aufgrund dieses Bundesbruches der Bewohner des Landes Israels gemeint. Alle Bewohner werden aufgrund ihrer Sünde verurteilt. Und dazu lese ich vor, was in 5. Mose 27, Vers 26 steht, weil dann wird klar, was unter diesem Fluch gemeint ist. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, indem er sie tut. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. Und dann wird dieser Fluch in Kapitel 28 sehr ausführlich beschrieben, was dieser beinhaltet. Also können wir sagen, diese fliegende Buchrolle steht für das Wort Gottes, dem Israel oder weiter gefasst auch die ganze Welt ungehorsam war. Und noch konkreter steht sie eben für den Fluch, für Gottes Gericht über den Bundesbruch von Israel, für das Handeln gegen das Gesetz Gottes. Und diese überdimensionale Größe der Rolle, die zeigt eben das Ausmaß an, der Sünde und des Fluches, der über das sündige Volk kommt. Und niemand im Land kann sich dem entziehen. Und so ist das Gesetz bis heute eigentlich dazu da, dass Menschen überführt werden. Der Römerbrief lehrt uns, dass durch das Gesetz die Sündenerkenntnis kommt. Es verurteilt letztendlich jeden Menschen und beweist jedem Menschen, dass er unter dem Fluch steht. Aus seiner eigenen Kraft, seinem eigenen Vermögen. Und in Vers 3 werden zwei konkrete Sünden genannt. Auf der einen Seite der Schriftrolle steht der Fluch über die Diebe, auf der anderen Seite der Fluch über die Falschschwörer, nenne ich es jetzt mal. Und beide werden weggefegt, kommen unter das Gericht gemäß dem Gesetz. Der Fluch über die Diebe steht stellvertretend für alles Handeln gegen die Mitmenschen und damit gegen die Gebote von den 10 Geboten der zweiten Tafel. Dort steht unter anderem, du sollst nicht stehlen. Und im Neuen Testament lernen wir, dass die Zusammenfassung all dieser Gebote auf der zweiten Tafel ist, das Gebot der Nächstenliebe. Und der Fluch über diejenigen, die falsch beim Namen des Herrn schwören, der steht für alles Handeln gegen Gott. Und damit gegen den ersten Teil der 10 Gebote auf dieser Gesetzestafel. Dort steht unter anderem, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und die Gesetzestafeln, sie waren auch auf beiden Seiten beschrieben, vorne und hinten, genau wie diese Buchrolle hier. Und von beiden Seiten dieser Tafeln wird in Zacharia 5 je ein Gebot genannt. Es geht ganz allgemein um die Nächstenliebe und um die Gottesliebe, um die beiden größten Gebote. Dann in 3. Mose 19, Vers 11 und 12, dort finden wir diese beiden Gebote auch nebeneinander, also der Diebstahl und das Falschschwören. Und dort steht, was Falschschwören bedeutet. Es bedeutet, Gottes Namen zu entheiligen. Schwören bedeutet, sich vor Gott zu verpflichten zu etwas. Und es hat bei Nichteinhaltung eben den Fluch zur Folge. Falschschwören betont eben das Unwahre, das Trügerische, das Heuchlerische. Und der Herr wird jedem Menschen im Land ohne Ausnahme gemäß diesen Sünden das Urteil sprechen. Er prüft ihre Herzen und er vergilt jedem nach ihrem Tun, so wie sie es verdient haben. Das lehrt uns das Alte und das Neue Testament. Und niemand wird sich selbst rechtfertigen können vor Gott. Und heute, wenn wir so in die Welt schauen, dann sehen wir, dass Gott eigentlich über viele Sünden der Menschen zu schweigen scheint. Aber das wird eben nicht so bleiben. Und in dieser Vision geht es, wie ich gesagt habe, ganz direkt um die Schuld Israels. Israel war diesen Bund eingegangen mit diesen Verheißungen des Segens, aber auch mit den Fluchverheißungen. Und Israel wurde wiederholt gesagt, dass Gott ihnen gemäß ihrem Wandel vergelten wird. Aber es hat sich immer weiter von den Maßstäben Gottes entfernt, bis heute. Aber zuletzt wird Israel und nach Israel auch alle ungläubigen Menschen gemäß ihren Werken gerichtet. Es steht im letzten Buch in der Bibel in Offenbarung 20, Vers 12, sie werden gerichtet nach ihren Werken. Und so können wir sagen, dass es um Gottes gerechtes Gericht geht über Sünder, die das Wort Gottes übertreten. Und zwar gemäß ihrem Handeln gegen Gott und gegen Mitmenschen. Und der Maßstab für dieses Gericht ist alleine Gottes Wort, das wird das Urteil begründen. In Vers 4 steht, wer diesen Fluch kommen lassen wird, es ist Gott selbst, steht da. Der Fluch wird in das Haus der Gesetzesbrecher eindringen, also es wörtlich steht, er kommt in die Mitte des Hauses, um dort sein Werk zu tun. Und er wird dort bleiben, in diesem Haus, wörtlich herbergen, bis er eben dieses Werk getan hat. Er wird das Haus zerstören und beenden. Und so wird eben Gottes Wort zu den Sündern kommen. Er wird ihr ganzes Machwerk, alles, was sie sich ausgebildet haben und eingebildet haben, zerstören. Bereits Salomo sagte, dass der Fluch des Herrn ist im Haus des Gottlosen. Kein Haus, das auf Sünde aufgebaut ist, kann Bestand haben. Alles, was der gottlose Mensch tut und erschafft, das wird verzehrt werden vom Fluch des Gesetzes. Und wer gegen Gottes Gebote handelt, der hat keine Zukunft. Das Ende der Sünde ist der Tod, das Verderben. Es gibt nichts Tödlicheres als die Sünde. Da ist die Bibel sehr klar, sehr direkt. Und das ist eben das Düstere dieser Vision, das ich gesagt habe. Es ist eine deprimierende Tatsache. Jeder Mensch, der seine Gerechtigkeit durch das Halten des Gesetzes erwirken möchte, der steht unter diesem Fluch, nicht nur in Israel. Weil das Leben ist nur denen verheißen, die ohne Ausnahme alle Gebote halten. Und das kann eben kein Mensch tun. Und jetzt kommen wir zum göttlichen Aber. Das ist immer so wichtig, dass wir das auch betonen, auch wenn es eine düstere Seite ist, die wir da sehen. Es wird im Wort Gottes bereits im Alten Testament wird auch die Lösung dieses Problems angedeutet. Ich lese zuerst eine Stelle aus dem Alten Testament und dann eine aus dem Neuen. Hesekiel Kapitel 18, die Verse 30 bis 32. Da wird uns der Weg gezeigt, aber noch nicht im Detail, einfach angedeutet. Hesekiel 18, Vers 30 bis 32. Es wird uns gezeigt, was der Mensch tun soll. Darum will ich einen jeden von euch nach seinen Wegen richten, ihr vom Haus Israel, spricht Gott der Herr. Kehrt um und wendet euch ab von allen euren Übertretungen, so wird euch die Missetat nicht zum Fall gereichen. Werft alle eure Treulosigkeiten, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. So kehrt denn um, und ihr sollt leben. Also da wird uns der Weg angedeutet, Sünde bringt Fluch und Tod, Umkehr bringt Leben. Und trotzdem haben wir noch keine genaue Erklärung, wie denn das geschehen soll, wie denn das geht, gemessen an der Heiligkeit Gottes. Und das wird uns dann im Neuen Testament eben genauer erklärt. Da wollen wir eben lesen, wie diese Problematik des Fluches auch gelöst wird. Die Stelle dazu ist Galater Kapitel 3, Verse 10 bis 13. Galater 3, Vers 10 bis 13, eben die Lösung des Problems mit dem Fluch. Es beginnt auch wieder mit der Tatsache, dass jeder Mensch unter dem Fluch steht, und dann werden wir die Lösung sehen. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also das Gesetz bringt jeden Menschen unter den Fluch, aber der Herr Jesus hat uns losgekauft vom Fluch, indem er selbst ein Fluch wurde für uns. Er hat das ganze Gesetz gehalten, ohne eine Ausnahme. Ich erinnere an die Buchrolle aus Psalm 40. Er kam, um Gottes Willen und Gottes Gesetz zu tun, in allem. Er kann leben durch das Halten des Gesetzes als Einziger. Und deshalb war er berechtigt, uns loszukaufen von diesem Fluch. Und wer Christus annimmt, der erlebt eben, dass Gott seine ganze Sünde und damit den ganzen Fluch an einem Tag wegnimmt. Und ein Sünder, der Buße tut, der erlebt das bereits heute. Und der Überrest von Israel, der wird das auch erleben in der Zukunft, wenn er auf den blicken wird, den es durchbohrt hat, Zacharia 12, Vers 10. Aber noch liegt dieser Fluch über dem Land Israel. Und dann so herrlich, am Ende der Bibel, Offenbarung 22, Vers 3, dort steht, es wird keinen Fluch mehr geben. Im neuen Himmel, auf der neuen Erde, da wird der Fluch für immer weggenommen sein. Das ist der Ausblick, den wir haben dürfen. Ja, diese sechste Vision von Zacharia, die deutet auch an, dass das Land einst eben von allen Sünden gereinigt sein wird. Alle unbußfertigen Sünder und alle ihre Werke werden zerstört sein. Dann wird das Land gereinigt sein. Und dieses Thema wird in der siebten Vision weitergeführt. Diese siebte Vision, sie konzentriert sich auf die Wegnahme des sündigen Systems, der Gesetzlosigkeit von Israel. Und das muss auch ganz zwingend geschehen, bevor das messianische Reich aufgerichtet werden kann. Es ist auch logisch, wenn der Herr in Jerusalem wohnen soll, dann muss es zuerst von der Gottlosigkeit gereinigt werden. Sie muss erkannt und sie muss weggetan werden. Und um diese Reinigung von der Gottlosigkeit oder Gesetzlosigkeit, das kann austauschbar verwendet werden, geht es nun eben in der siebten Vision. Und wir wollen sie lesen, Zacharia 5, die Verse 5 bis 11. Und der Engel, der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir, erhebe doch deine Augen und sieh, was da herauskommt. Ich aber fragte, was ist das? Und er antwortete, das ist ein Epha, das da hervorkommt. Und er fügte hinzu, darauf ist ihr Auge gerichtet, überall auf der Erde. Und siehe, da erhob sich eine Scheibe von Blei, und eine Frau saß drinnen im Epha. Da sprach er, das ist die Gesetzlosigkeit. Und er stieß sie wieder in das Epha hinein und warf das Bleigewicht auf dessen Öffnung. Und ich erhob meine Augen und schaute, und siehe, da kamen zwei Frauen hervor, und der Wind blies in ihre Flügel, denn sie hatte Flügel wie Störche, und sie hoben das Epha empor zwischen Himmel und Erde. Da fragte ich den Engel, der mit mir redete, wohin bringen diese das Epha? Er antwortete mir, es soll ihm ein Haus gebaut werden im Land Sinear, und wenn dieses Haus aufgerichtet ist, so wird das Epha an seinem Ort hingestellt werden. Versuchen das jetzt auch wieder etwas zu verstehen. Zuerst wurde Zacharia eben einmal mehr aufgefordert, genau hinzusehen. Die Augen erheben meint eben ein bewusstes Hinsehen. Und da wiederhole ich mich sehr gerne, dieses genaue Hinsehen, das ist eben überaus wichtig, wenn wir das Wort Gottes eben lesen und verstehen wollen. Es geht nicht um das, was ich denke oder was ich finde oder meine, sondern darum, aufmerksam hinzusehen, was da wirklich steht. Und dann stellt der Engel wieder eine Frage und erneut musste Zacharia seine Unwissenheit bekennen. Aber er war sich nicht zu schade zu fragen, weil er wollte lernen, er wollte es wissen. Ja, und was sah er? Ein Epha, das ihm entgegenkam. Ein Epha war in Israel das größte Hohlmaß im Handel von nichtflüssigen Stoffen. Zum Beispiel für Getreide wurde das verwendet. Getreide aller Art. Und ich habe dann nachgeschaut, was so die verschiedenen Bibeln und Ausleger meinen über das Fassungsvermögen. Und das schwankt also zwischen 22 und 40 Litern. Ich kann euch da keine verbindliche Angabe machen, aber so in diesem Größenrahmen 22 bis 40 Liter dürfte eben das Maß eines Epha gewesen sein. Und wie bereits die Schriftrolle erscheint das Epha überdimensional groß, also dass eine Person drin Platz hat in der Mitte, also wirklich ein großes Ding. Ja, und was bedeutet das Epha? Im Alten Testament finden wir immer wieder den Aufruf, nicht mit den Handelsmaßen zu betrügen, sondern eben richtiges Epha zu verwenden. Das wurde im Gesetz mehrmals gesagt, auch die Propheten sagen das. Und Micha oder Amos, sie tadelten Israel, weil es sich eben genau nicht daran hielt. Ich lese uns da etwas vor aus Amos Kapitel 8, wie dieser Tadel aussah bei Amos. Amos 8, die Verse 4 bis 6. Geht mir jetzt nicht um die ganze Prophetie Amos, sondern einfach, was er über das Epha gesagt hat. Hört dies, die ihr den Armen nachstellt und die Wehrlosen im Land vernichten wollt, die ihr sagt, wann endlich ist der Neumond vorüber, damit wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Korn anbieten, damit wir das Epha-Maß verkleinern und das Schäkelgewicht erhöhen und die Waage zum Betrug fälschen könnten, dass wir die Bedürftigen um Geld und den Armen für ein paar Schuhe kriegen und Spreu als Korn verkaufen können. Also das Epha könnte sich auf Betrug im Handel und damit indirekt auf die Diebe im sechsten Nachtgesicht beziehen. In Vers 6, wenn wir da lesen, darauf ist ihr Auge gerichtet. Das Wort ihr, das bezieht sich dieses Pronomen von der Grammatik her auf die Diebe und auf die Falschschwörer aus Vers 3 und 4. Und es deutet an, eben, dass die Gesetzlosigkeit, die wir da sehen, dass die auch, unter anderem auch auf Materialismus gründet. Der Höhepunkt der Gesetzlosigkeit, das ist verbunden mit Reichtum, mit Luxus, mit diesem Streben auch nach betrügerischem Reichtum. Und das begann damals, es ist heute noch viel mehr der Fall und es wird zur Zeit des letzten Weltsystems eigentlich seinen Höhepunkt erreichen. Wenn wir denken an dieses endzeitliche Babylon aus Offenbarung 18, dort werden eben vor allem Kaufleute erwähnt, die durch den Handel eben mit diesem System reich wurden. Sie häufen Reichtum durch Betrug an, lehrt uns der Jakobusbrief. Und zuletzt werden sie alle weinen, wenn ihre Einnahmequelle auf einen Schlag wegfallen wird. Es geht aber auch um die Falschschwörer. Also können wir sagen, dass es auch eine geistliche Art von Betrug anspricht. Der Mensch baut auf seine eigene Gerechtigkeit, auf Äußerlichkeiten, auf Selbstgerechtigkeit und auf eigene Werke, auf das, was er Gott bringen möchte, was er Gott schwört, obwohl es Falschheit ist. Das ist dieses falsche Maß, dieses falsche Epha, eben im geistlich übertragenen Sinn, das Epha der Falschschwörer. Dann noch eine weitere Bedeutungsebene des Ephas. Es kann auch ein Hinweis darauf sein, dass das Maß der Gesetzlosigkeit gemessen wird. Die Bibel redet da immer mal darüber, dass das Maß der Sünde voll ist. Und wenn das Maß voll ist, dann greift Gott als Richter ein. Das tat er in der Geschichte, angefangen mit den Kanaanitern. Dort wird das erstmals angekündigt in 1. Mose 15. Dann bis in die letzte Zeit hinein, Daniel 8 beschreibt, das wird er es wieder tun, wenn das Maß der Sünde voll sein wird. Und der Mensch heute, der nimmt die Sünde überhaupt nicht ernst. Wenn man so mit dem heutigen Menschen spricht, man spricht über die Sünde, man nimmt das so locker dahin, man fördert die Sünde viel mehr als die Gerechtigkeit Gottes. Man verachtet Gottes Namen, man stiehlt, man betrügt. Aber Gott misst das Maß genau. Und das Maß der Sünde, es ist auch maßgebend für das Maß der Strafe. Dann, ich bin immer noch in Vers 6, da steht bei Schlachter, darauf ist ihr Auge gerichtet überall auf der Erde. Andere übersetzen das so mit, das ist ihr Aussehen im ganzen Land. Also das Wort Auge, das steht im Alten Testament auch für das Aussehen und es kann tatsächlich beides bedeuten. Wenn wir lesen, dass es eben das Auge ist, wo darauf gerichtet ist, dann meint es, dass die Diebe und Falschschwörer ihre Blicke auf die Gesetzlosigkeit richten. Und wenn wir es so verstehen, dass es um das Aussehen geht, dann bedeutet es, so sieht eben der Diebstahl und das Falschschwören aus. Das ist wie ein Bild dafür. Und beide Übersetzungen können Sinn machen und die Ausleger haben oder die Übersetzer haben sich müssen entscheiden für eine der Übersetzungen. Was ich aber sagen würde, dass ich auch hier Land würde übersetzen und nicht Erde, es geht um Israel in erster Linie. Im ganzen Land, das eigentlich Gottes Eigentum ist, wird man in Falschheit gegenüber Gott und dem Nächsten handeln und nach Falschheit Ausschau halten. Darum geht es mit diesem Epha. Und auf diesem Epha war eine Scheibe von Blei wie ein Deckel, und dieser Deckel wurde aufgehoben, so steht es wörtlich, und sichtbar wurde, was im Epha drin war. Und was war drin? In der Mitte, im Zentrum des Ephas, saß eine Frau, welche die Gesetzlosigkeit abbildet. Und das Wort saß, das drückt ein sich niederlassen, wohnen, bleiben aus, also etwas Dauerhaftes, das war dort drin. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass die Bibel Systeme als Frauen darstellt, im Positiven zum Beispiel die Tochter Zion oder die Braut des Lammes oder die Frau Weisheit, im Negativen zum Beispiel die Hure Babylon oder Jerusalem als treulose Ehefrau oder auch in den Sprüchen die Frau Torheit. Und hier ist die Bedeutung eindeutig negativ, die Gesetzlosigkeit. Das Wort ist im Hebräischen ein feminines Wort, drum auch eine Frau, die die Gesetzlosigkeit symbolisiert. Ich glaube nicht, dass es meint, dass nur Frauen sich gesetzlos verhalten werden, sondern es ist einfach ein feminines Wort und deshalb wird es so dargestellt. Gesetzlosigkeit kann man auch mit Gottlosigkeit übersetzen oder Frevelhaftigkeit. Eigentlich meint es alles, was sich einfach ganz frech und gewissenlos über Gott und sein Wort hinwegsetzt. Und der Gesetzlose, er macht sich durch sein verkehrtes Handeln, macht er sich schuldig an Gott und den Menschen. Genau das, was wir eben in den Versen 3 und 4 gelesen haben. Es bedeutet nicht einmal zwingend, dass ein Gesetzloser Gott nicht kennt. Also er kann durchaus sehr religiös sein, aber er akzeptiert ihn und sein Wort nicht als Autorität. Wir kommen später noch darauf zurück, dass es eben einen sehr religiösen Anstrich haben wird, diese Gesetzlosigkeit. Und sichtbar wird eben mit diesem Bild, was das Problem Israels ist bis heute. Es geht um das Problem, das wir vorher gesehen haben, bereits im sechsten Nachgesicht, dass die Menschen sündigen, indem sie sich über Gottes Maßstäbe einfach frech hinwegsetzen. Und das sind dann die konkreten Früchte, eben der Diebstahl, das Falschschwören, eben die Sünden gegen Gott und die Menschen. Und wir werden das auch noch sehen, dass das einerseits eine historische Komponente hat, etwa als Israel den Herrn Jesus verworfen hat und dabei ihr eigenes, überaus religiöses, aber doch gesetzloses System aufgerichtet hat, aber auch eine zukünftige Komponente, bis in die Endzeit hinein. Dann wird die Gesetzlosigkeit weltweit explodieren und ganz besonders in Israel ihren Höhepunkt erreichen. Und auch da, das kommerzielle Leben, das hat mich neu gepackt, als ich das dem nachgegangen bin, dass ja, die Gier des Menschen, das Streben nach Wohlstand, das wird dazu beitragen, dass dieses Maß der Gesetzlosigkeit voll wird. Und das Anhäufen von Wohlstand und Luxusgütern, das wird in sehr vielen Endzeitprophetien ganz wörtlich und deutlich betont, dass das getan wird, wenn das Ende kommt. Dann für mich die schwierigste Frage in diesem Abschnitt, da habe ich bis jetzt noch nicht eine eindeutige Antwort. Was bedeutet das Bleigewicht? Wörtlich heißt es ein Bleistein. Tatsache ist, es verbirgt die Gesetzlosigkeit für eine bestimmte Zeit. Tatsache ist auch, die Gesetzlosigkeit war für eine gewisse, aber nicht genau definierbare Zeit sichtbar. Dann wurde sie wieder ins Epha geworfen und mit dem Bleigewicht oder eben dem Bleistein verschlossen. Und dieses Bleigesicht könnte stehen für das Überdecken der Gesetzlosigkeit, das Unsichtbarmachen. Genau das ist ja das Problem unserer heutigen Zeit. Es ist aber auch das Problem der Heuchelei. Sie spielt Gerechtigkeit vor, aber es ist keine Gerechtigkeit. Sie überdeckt eine gottlose Gesinnung oder ein gottloses System. Also das wird überdeckt. Es sieht nicht jeder, aber wer es sehen möchte, kann es sehen. Dann gibt es auch Ausleger, die im Bleigewicht ein Bild sehen für die Gewichtssteine im Sinne einer Währung. Weil im Gesetz, wenn das falsche EFA gerügt wird, dann wird auch dieses Wort gebraucht, Bleistein, als Zahlungsmittel. Also dann ging es um ein Verdecken der Betrügereien, damals bis in die letzte Zeit hinein. Und noch eine weitere Parallele, die ich sehr interessant finde, die wollen wir nachlesen in 2. Thessalonicher 2, die Verse 6 bis 8. Ich bin da einfach auf einer Spur, was dieser Bleistein bedeuten könnte, und da bin ich auf diese Stelle auch gestoßen. 2. Thessalonicher 2, Vers 6 bis 8. Da spricht Paulus ja zu den Thessalonichern über den Ablauf der letzten Dinge, inklusive wenn der Antichrist kommen wird und was dann geschehen wird. Und da steht: Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er, der Antichrist, geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Und so weiter. Also hier lesen wir von einem Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das zurückgehalten wird. Und wir wissen auch, was es zurückhält. Es ist die Gemeinde, der Leib des Herrn Jesus. Und wenn sie weg wird, dann wird die personifizierte Gesetzlosigkeit als Höhepunkt der Gesetzlosigkeit geoffenbart werden. Und da im 2. Thessalonicher 2, da wird eben dasselbe Wort verwendet wie in Zacharia 5, Vers 8, also wie in der griechischen Übersetzung von Zacharia 5, Vers 8, müsste ich sagen. Also das sind einfach ein paar Gedanken zum Bleistein. Ich muss das offen behalten. Ich bin in diesem Punkt noch nicht zu einem endgültigen Schluss auch gekommen, finde es aber trotzdem interessant, auch solchen Themen nachzugehen. Ich möchte jetzt im Abschnitt weitergehen zu den Versen 9 bis 11. Ich lese sie noch einmal, damit wir sie im Ohr haben. Und ich erhob meine Augen und schaute, und siehe, da kamen zwei Frauen hervor, und der Wind blies in ihre Flügel, denn sie hatten Flügel wie Störche, und sie hoben das Epha empor zwischen Himmel und Erde. Da fragte ich den Engel, der mit mir redete, wohin bringen diese das Epha? Er antwortete mir, es soll ihm ein Haus gebaut werden im Land Sinear. Und wenn dieses Haus aufgerichtet ist, so wird das Epha an seinen Ort hingestellt werden. Also wieder zuerst, was sah Zacharia? Er sah zwei Frauen mit Flügeln wie Störche. Und sie hoben das Epha empor und führten es weg. Und zwar ins Land Sinear. Und dort wurde dem Epha der Gesetzlosigkeit ein Haus gebaut, wo es hingestellt wurde. Ja, was können wir zu diesen Frauen mit den Storchenflügeln sagen? Ich habe auch wieder geschaut, was sagt das Alte Testament über Störche. Zuerst habe ich herausgefunden, dass Störche gemäß dem Gesetz unreine Tiere sind. Sie durften zum Beispiel nicht gegessen werden. Dann wissen wir ja auch aus dem eigenen Wissen, dass Störche sehr weit fliegen können, bis nach Afrika fliegen sie. Sie können problemlos auch von Israel ins Land Sinear fliegen. Das ist problemlos möglich. Aber es ist naheliegend, dass wir darunter Vertreter des Bösen sehen. Ob jetzt das dämonische Engelwesen, ob es führende Menschen oder was aus jüdischem Verständnis vielleicht am nächsten lag, Vertreter der Heidenvölker waren. Also es ist ein Ausdruck von etwas Unreinem, etwas Bösem. Und der Wind deutet an, dass sie eben getrieben werden. Sie handeln nicht aus Eigenantrieb. Also entweder, dass Gott sie gebraucht, um die Gesetzlosigkeit aus dem Land zu vertreiben, oder, was auch möglich wäre, dass es ein dämonisch orchestrierter Wind der Irrlehre ist, der sie umhertreibt. Wir finden beide Bilder, finden wir im Wort Gottes, also im Bild des Windes. Und wieder wollte Zacharia mehr wissen, er war neugierig. Er wollte wissen, wohin bringen die Frauen das Epha der Gesetzlosigkeit? Er wollte verstehen, er stellte Fragen über Gottes Wort, und diesem Wissenshunger verdanken wir wieder eine sehr wichtige Information in Vers 11, nämlich, dass es ins Land Sinear gebracht wird. Und da müssen wir wieder nachdenken darüber, was ist Sinear, wo liegt das, für was steht das? Und da gehen wir ganz an den Anfang der Bibel, 1. Mose 10, da wird Sinear erwähnt, 1. Mose 10, ab Vers 8. Auch zeugte Kusch den Nimrod, der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreichs war Babel, sowie Erek, Akkad und Kalne im Land Sinear. Und dann blättern wir eine Seite weiter, vielleicht ist es auch auf der gleichen Seite, 1. Mose 11, ab Vers 1. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinear. Und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. In Vers 9 steht, daher gab man ihr den Namen Babel, dieser Stadt. Also erfahren wir, dass es um die Region rund um die Stadt Babylon geht. Es ist eine Ebene zwischen Euphrat und Tigris im heutigen Südirak, und eben das Zentrum, zumindest von der Bedeutung, ist eindeutig Babel in der Bibel. Es ist die Region, die als Wiege aller Auflehnung gegen Gott gilt. Der Ort, wo der Mensch Gottes Wort ganz offen verachtete und sich selbst einen Namen machen wollte. Der Ort, wo der Mensch Gottes Herrschaft stürzen wollte und ein Weltreich ohne Gott gründen wollte. Babylon ist aber noch mehr. In der Bibel wird Babylon auch gezeigt als den Ort des Welthandels. Bereits in Hesekiel wird es ein Händlerland genannt. Und dann in Offenbarung 18, da sehen wir, dass es zuletzt den gesamten Welthandel bestimmen wird. Und dort würde eben der Gesetzlosigkeit ein Haus gebaut werden. Vielleicht so etwas wie ein Gegenhaus zum Haus des Herrn, das man in Jerusalem gebaut hat. Das Haus deutet ja vermutlich nicht primär ein Gebäude an, sondern eben ein etabliertes System, das dort aufgebaut wird. Und auch hier in diesen Versen sehe ich eine Doppelerfüllung. Einerseits eine historische Erfüllung, auf die wir zurückblicken können, und andererseits eine zukünftige Bedeutung. Zuerst eben die historische Erfüllung, die bezieht sich auf die Wegführung der Juden. Und das Wort Wegführung, das ist im Hebräischen ebenfalls weiblich. Und da sind wieder zwei Frauen, die es weggeführt haben. Ja, die Wegführung nach Babel, das war ja vor Zacharias Zeit. Das war ja bereits Geschichte. Auch wird diese Wegführung im Gesetz und in den Propheten nicht mit einem Storch verglichen, sondern mit einem Adler. Also es kann sich nicht darum handeln. Aber es gab tatsächlich in der späteren Geschichte zwei Phasen der Wegführung nach Babylon, nämlich als die Römer Jerusalem erobert haben. Den Jahren 70 und 135 nach Christus. Und das war ja Gottes Gericht über Israel, weil die Masse der Juden den Messias verworfen hatte. Das war die Gesetzlosigkeit. Und die Juden wurden dann auf alle 5 Kontinente der Erde zerstreut, aber es gab ein Zentrum der Juden. Der größte Teil der Juden, man spricht von mehr als 1 Million Juden, floh wohin? Nach Babylon. Und zwar, weil Babylon eben außerhalb des Römischen Reiches lag und die Juden fühlten sich nur noch dort richtig sicher. Darum zogen sie außerhalb des Machtbereiches von Rom nach Babylon. Und dann stehen die zwei Frauen in diesem Fall eben für die beiden Phasen der Wegführung durch Rom. Und somit können wir sagen, dass diese Wegführung bereits im Alten Testament eben angekündigt wurde. Es war ja ein wichtiges Ereignis für das jüdische Volk. Und wir finden versteckte Hinweise, auch auf die Zerstreuung in der ganzen Erde, finden wir im Alten Testament, zum Beispiel hier. Ja, und was bedeutet dann das Haus der Gesetzlosigkeit, das im Land Sinear aufgerichtet wird? Es ist so, dass Babylon nach der Flucht der Juden während fast 1000 Jahren zum geistlichen Zentrum wurde, der Weltjudenheit, der religiösen Juden. Die wichtigsten Rabbiner lebten dort. In Babylon entstand auch der babylonische Talmud, der um 500 nach Christus fertiggestellt wurde. Und die jüdischen Rabbiner, die setzten den Talmud der Tora gleich, also auf die gleiche Ebene. Er sei von Gott inspiriert, sagten sie. Und die Evangelien, die sprechen auch vom Talmud. Sie nennen es aber nicht Talmud, sondern sie sprechen von den Überlieferungen der Alten. Und das war eine Auslegung des Gesetzes, ein hochkomplexes Regelwerk mit mehreren tausend Regeln, das weit über den Sinn des Gesetzes hinausging und eine menschliche Selbstgerechtigkeit lehrte. Und zur Zeit des Herrn Jesus, da waren das nur mündliche Überlieferungen. Und die Rabbiner, die mussten das alles auswendig lernen. Also die mussten gute Gedächtnisse haben. Tausende von Regeln auswendig im Kopf. Und man nannte das die mündliche Tora. Und später im Exil schrieb man das eben dann auf. Ich vermute, dass das war, weil die Juden damals eben so zerstreut waren. Da musste man das irgendwie schriftlich machen und dann hat man das aufgeschrieben. Ja, und was sagte der Herr Jesus über diese Überlieferungen? Er sagte, dass die Juden häufig Gottes Gebote außer Kraft setzten mit ihren Überlieferungen. Er nannte sie Menschengebote. Er nannte sie unerträgliche Bürden, die den Menschen aufgeladen wurden. Vielleicht können wir dazu eine klassische Stelle aus den Evangelien lesen, wie das aussah. Da schreibt nämlich, die Evangelien schreiben sehr viel darüber. Markus erklärt es am besten, weil Markus eben nicht an Juden schrieb, sondern an Menschen, die nicht Juden sind. Und deshalb hat er das erklärt, was die Überlieferungen sind. Und das möchte ich uns vorlesen, ein etwas längerer Abschnitt aus Markus 7, die Verse 1 bis 13 über die Überlieferungen der Alten. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben, und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ehernem Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt, zur Weihegabe ist bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte. Dann gestattet ihr ihm auch fortan, nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Also da wird das sehr gut erklärt. Es waren menschliche Gebote, die oft ganz direkt gegen das Wort Gottes standen. Und der Herr Jesus verurteilte das sehr scharf. Und Petrus spricht auch über diese Überlieferungen. Er redet von den eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Das waren die Überlieferungen. Und von dem wurden die Gläubigen aus den Juden losgekauft. Und das zeigt uns auch etwas näher, was unter diesem Epha der Gesetzlosigkeit gemeint ist. Es geht nicht einfach um eine völlige Gottlosigkeit, sondern es geht um ein Lehrgebäude, das letztendlich dafür verantwortlich war, dass der Herr Jesus und die Predigt der Apostel nicht angenommen, sogar verworfen wurde. Und zwar widerstand eben diese Gesetzlosigkeit der Wahrheit durch das Aufrichten einer eigenen, einer heuchlerischen Gerechtigkeit, die auf dem Halten von Menschengeboten, von Überlieferungen, Traditionen gründete. Und das ist eine religiöse Gesetzlosigkeit, weil es eben trotz Religiosität gegen Gottes Wort ist. Und ein großer Teil der Juden sind bis heute darin gefangen. Und für uns ist es auch eine Warnung. Wir sollen uns hüten, eben uns Gottes Wort nicht zu unterwerfen. Zu meinen, ja, das gilt jetzt nicht oder etwas anderes gilt, was nicht steht, und unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten. Wer sich Gottes Wort nicht unterwirft, der ist nicht einfach neutral, sondern er ist gesetzlos nach dem Verständnis des Wortes Gottes. Und dann gibt es eben auch diese zukünftige Komponente im Land Sinear, Babel. Das ist auch sehr wichtig. Ich bin überzeugt, dass es eine doppelte Erfüllung hat, diese Verse. Wir wissen, dass Babylon noch einmal eine sehr große, bedeutende Rolle spielen wird. Und es wird unter dem Namen Babylon ein System der Gesetzlosigkeit aufkommen. Und dieses System wird der Inbegriff der Auflehnung gegen Gott sein. Und die beiden Frauen müssen dann Vertreter des Bösen sein, die dieses letzte böse System der Gesetzlosigkeit schützen und somit mithelfen, dieses letzte Babylon aufzurichten. Und dem berichten ja Offenbarung 17 und 18 sehr deutlich, man kann das zu Hause lesen. Ich möchte einfach auszugsweise ein paar Verse vorlesen, wie das ausschaut. Aus Offenbarung 17, Vers 1 bis 5. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und vor deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und dann noch Kapitel 18, Vers 3 bis 5, da geht es dann mehr um die Stadt Babylon. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel, das Maß ist voll, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Also das Maß ist voll, habe ich gesagt, das steht nicht so im Text, muss ich noch präzisieren. Es ist jetzt aber hier so, dass wir nicht mit letzter Sicherheit sagen können, wer die beiden Frauen sind, die eben das Epha wegführen nach Babel, weil wir nicht zurückschauen können, wie bei der ersten Wegführung nach Babel. Es könnte sich um die beiden Aspekte von Babylon handeln, die in Offenbarung 17 und 18 beschrieben werden, die große Hure und die große Stadt. Man könnte anders auch sagen, mit deutschen Worten, die Religion und der Handel Babylons. Und auf diese Weltordnung, da steuern wir ja heute schon zu. Und das wird die Gesetzlosigkeit dort zum Höhepunkt bringen. Dann habe ich auch in einer Auslegung gelesen, dass man in den beiden Frauen auch zwei gottlose Systeme sehen kann, nämlich das abgefallene Judentum und das abgefallene Christentum. Beide werden im Götzendienst enden, in einem Götzendienst, der in der Anbetung des Antichristes seinen Höhepunkt findet. Also da können wir die Bedeutung der beiden Frauen nicht mit letzter Sicherheit sagen. Ich möchte das auch offen lassen. Aber was wir sagen können, ist, dass bevor der Herr Jesus seine Herrschaft antritt, muss dieser Götzendienst gerichtet werden. Und erst nach diesem Gericht wird die Zeit des Segens für Israel kommen, die in den Kapiteln 2 bis 4 so eindrücklich als Trostbotschaft beschrieben wurden. Also wie gesagt, ich persönlich schlage eine Doppelerfüllung vor für diese Verse, dass man diese beiden Auslegungen nicht gegeneinander ausspielt, sondern einfach sagt, dass, wie es oft ist in den Propheten, dass es eine doppelte Erfüllung von etwas geben wird. Und vielleicht können wir als Fazit aus diesen Versen für uns mitnehmen, dass alle Gesetzlosigkeit, sei es durch Selbstgerechtigkeit, durch falsche Religiosität oder Götzendienst, dass das weggetan werden muss, damit die Herrschaft des Herrn Jesus offenbar werden kann. Und das müssen wir auch im persönlichen Leben immer wieder tun. Also es müssen einerseits die Sünden gerichtet werden im persönlichen Leben, im Selbstgericht, aber auch eben die Gesetzlosigkeit als verführerische Macht, als Gedankengebäude, das dahinter steht. Unser eigenes Denken oft auch. Und wenn wir auf Kapitel 4 zurückschauen, sondern durch meinen Geist, dann ist das eben auch das Werk, das der Geist Gottes in den Gläubigen tut. Er deckt die Sünde, die Gesetzlosigkeit auf und er verlangt, dass dies weggetan wird. Ja, wir haben in Zacharia 5 gesehen, wie in Israel Sünde und Gesetzlosigkeit gerichtet werden. Und dieses Gericht geht eben der Wiederherstellung voraus. Ich möchte noch einige Anwendungen für uns zusammenfassen. Eben zuerst, dass auch wir Sünde und Gesetzlosigkeit, vor allem eben die eigenen Gedankengebäude, immer wieder richten müssen, durch Selbstgericht. Es ist wichtig, eben die eigene Sünde zu erkennen und zu bekennen. Dann kann Gott Sünde eben gnädig wegnehmen. Die Sünde ist es, was den Menschen unter den Fluch bringt, aber auch das selbstgerechte Streben nach Selbstgerechtigkeit durch das Halten des Gesetzes, das bringt uns auch unter den Fluch. Und es gibt nur einen Schutz vor diesem Fluch, nämlich eben die Annahme der Tatsache, dass der Herr Jesus für uns, für mich zu einem Fluch wurde und den Fluch auf sich genommen hat. Und so darf uns diese Lehre vom Fluch, die bedrohlich ist, die darf uns unmittelbar in die Arme des Herrn Jesus treiben. Das ist mir wichtig, dass wir das tun, dass wir nicht beim Fluch stehen bleiben. Und ebenso gefährlich wie diese Sünde ist die Gesetzlosigkeit als System. Es gibt einerseits eben die Gesetzlosigkeit, die Gottes Wort grundsätzlich abweist, und es gibt eben die religiös getarnte Gesetzlosigkeit. Und damit ist alles gemeint, was sich über Gottes Wort überhebt. Alles, was dazu führt, dass der Mensch eine heuchlerische Selbstgerechtigkeit durch eigene Vorschriften aufrichtet oder durch eine fromme Fassade. Und wir sollten ganz bewusst eben diese Heuchelei immer wieder ablegen oder das Lernen zu tun. Ja, so möchte ich zum Schluss einfach auf denjenigen blicken, der uns vom Fluch befreit hat. Dem Fluch, unter dem auch wir stehen würden. Aber wir sind befreit davon, durch den Herrn Jesus. Ich möchte als letzte Stelle mit uns lesen, aus Römer 5, die Verse 18 und 19. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Der Herr Jesus ist die Antwort, die einzige Lösung auf die Problematik in Zacharia 5. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wenn wir das Wort anschauen, den Spiegel, den du uns vorhaltest, auch in dem Kapitel Zacharia 5, ja, von der Sündhaftigkeit vom Mensch, aber auch von der Strafe, die über dieser Sündhaftigkeit liegt, da können wir dir nur Danke sagen für die Lösung, die du geschenkt hast. Dass du eine Lösung geschenkt hast gegen den Fluch, den wir verdient hätten. Eine Lösung gegen alle Gesetzlosigkeit. Danke vielmals, dass du die Antwort bist auf die, ja, auf das doch relativ schwere Kapitel, das wir miteinander angeschaut haben. Und ich möchte dich bitten, dass, ja, dass wir das lernen dürfen, immer wieder, ja, auch unsere eigene Sünde, ja, selber zu richten, zu bekennen, dir zu bringen, um Vergebung zu bitten. Danke, dass wir diese Vergebung auch empfangen dürfen und dass wir auch weiter dürfen wissen, dass wenn wir dir unsere Sünde bekennen, dass du treu und gerecht bist, dass du uns alle Ungerechtigkeiten vergeben tust. Danke für die Zusage, die wir dürfen haben, dass wir durch den Glauben auch dürfen, ja, dein Reich mal miterben, dass wir werden dabei sein, wenn das so weit kommen wird. Und so möchte ich dich auch bitten, um dein baldige Wiederkommen und dass wir dürfen parat sein, wenn es so weit ist, dass unsere Leben dürfen bereinigt sein und dass wir dürfen in diesen Werk wandeln, wo du vorbereitet hast. Amen.